Perspektiven ohne Grenzen. Ein Podcast von Reporter ohne Grenzen Österreich. Deutschland befindet sich in einer Art zweiten Lockdown, so ähnlich übrigens wie Österreich auch. Und es gibt massive Einschränkungen. Die Maßnahmen sind bereits in Kraft. Auf Reisen und Besuchen soll man verzichten, auf Theater, Kinos, Schwimmbäder und Fitnessstudios, aber auch auf Lokale und Bars. Die werden geschlossen. Wie sehr spaltet das alles dominierende Thema, das Coronavirus, aktuell die deutsche, aber auch die österreichische Gesellschaft? Und nach einem kürzlichen Bericht des Deutschen Bundesamtes, und das ist Thema 2 unseres heutigen Gespräches, des Deutschen Bundesamtes für Verfassungsschutz, gab es in 4 Jahren mehr als 300 Verdachtsfälle von Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden. Der deutsche Innenminister Horst Seehofer hat erst vor kurzem eingeschwenkt und spricht sich nun doch für eine Studie zu diesem Thema aus. Wie groß ist das Problem des Rechtsextremismus bei der Polizei in unserem Nachbarstaat nun wirklich? Willkommen bei dieser Podcast-Ausgabe. Ich bin Rubina Möhring, die Präsidentin von Reporter ohne Grenzen Österreich, einer Organisation, die sich für Presse- und Meinungsfreiheit einsetzt. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit unserem aus Berlin zugeschalteten Gast, dem renommierten Journalisten Werner A. Perger. Er arbeitet als politischer Journalist seit 1970 in Deutschland. Er war unter anderem Politikressortleiter und stellvertretender Chefredakteur der Zeit in Hamburg, also der Wochenzeitschrift Die Zeit, und ist heute als freier Autor tätig. Guten Tag aus Wien von einer Berlinerin an einen Wiener in Berlin.
So ist es. Ich grüße herzlich.
Top aktuell. Wie sehen Sie diese Art vom zweiten Lockdown, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, in das Coronavirus, das in beiden Ländern zu einer Spaltung der Gesellschaft führen könnte?
Es ist jedenfalls auch in Deutschland ein ziemlicher Streitgegenstand geworden, relativ schnell. Ich verfolge auch die Debatte in Wien und da fallen mir, oder in Österreich genauer gesagt, da fallen mir als hauptsächliche Parallele die Punkte auf, die hier sehr stark eine Rolle spielen. Das ist darum, wie viel Zeit ist eigentlich verloren worden nach dem ersten Auftreten des Virus. Was haben eigentlich die Verantwortlichen im ganzen Sommer gemacht? Haben sie nur gewartet, dass das eintritt, was dann in der Tat kam? Oder scheiterten sie an irgendwelchen objektiven Hindernissen? Der Ärger über den Lockdown hat vor allem damit zu tun, dass auch diejenigen, die bereit sind, die harten Sachen mitzunehmen, zu ertragen, sich in den neuen Regeln dieser Enge auch zu fügen, der Ärger darüber konzentriert sich darauf, dass man das Gefühl hat, die Zeit wurde vergeudet, der ganze Sommer wurde vergeudet. Sie kennen das Beispiel, wenn es um die Frage geht, was kann man tun in den Schulen, wenn man die Schulen weiterführen will und nicht wieder zumachen möchte. Also lüften. Beim Thema Lüften merkt man ganz schnell, wie unterschiedlich zunächst die technische Ausstattung der Schulgebäude ist. Das Problem dabei ist, dass es mit dem Lüften eben dann vor allem in den Wintermonaten gar nicht so einfach sein wird. Man hätte da technisch viel machen können, wie wir jetzt hören von allen, die da was verstehen davon. Aber es hat sich niemand drum gekümmert.
Viele Menschen in Deutschland, aber auch in Österreich, beklagen aktuell Eingriffe in die Grundrechte und staatliche Willkür, was die Corona-Maßnahmen betrifft. In Wien haben vor kurzem rund 1500 Menschen demonstriert. Wie sehen Sie diesen schwierigen Spagat zwischen Meinungsfreiheit und etwa dem Recht, an einer Demonstration teilzunehmen, auf der einen Seite und gesetzlichen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus auf der anderen Seite, wobei auch kritisiert wird, dass bei einer Großdemonstration in Berlin Extremisten mitgemischt haben?
Die Extremisten, die waren sehr aktiv beteiligt an Teilen an diesen Demonstrationen. Es ist eher so, dass da mitgegangen sind auch andere, denen man Extremismus erstmal gar nicht vorwerfen würde, sondern die zum Teil verständliche Empörung über diesen, wie sie empfinden, Überfall mit strengen Maßnahmen die veranlasst sie, auf diese Demonstrationen zu gehen. Die haben mit dem Rechtsextremismus zum Teil gar nichts zu tun. Aber das war sozusagen der Anfang. Die organisatorische Kraft dahinter sind eindeutig die Köpfe, die auch bei Pegida, die wir aus der Pegida-Zeit kennen, also diese rechtsnationalen Aufmärsche gegen die Regierung mit dem eingängigen Spruch, Merkel muss weg und weiß ich, was alles das sind, ist das Umfeld der AfD, also der rechtsradikalen, rechtsnationalen Partei, der großen Opposition, muss man ja sagen, im Bundestag. Die sind die organisatorische Kraft hinter diesen Demonstrationen der sogenannten Querdenker. Das muss einem auch mal einfallen. Man über Querdenken war ja lange Zeit eigentlich eher ein Kompliment, dass man so jemandem sagt, naja, das ist ein Querdenker. Man denkt nicht immer das alles gleich mit, was ihm vorgegeben wird. Was sich hier jetzt etabliert als Querdenker, das ist ein richtiger Markenname für die Verschwörungstheoretiker und für diejenigen, denen der Widerstand gegen die Anti-Corona-Maßnahmen der Regierung in Wahrheit eigentlich zentral der Widerstand gegen die Regierung und gegen das demokratische System ist. Das ist das größere Problem dahinter. Wobei ich zögere jetzt, vielleicht sollte ich das nicht so sagen, das größere Problem, weil das wirkliche Problem, das Gesundheitsproblem, ist im Moment unschlagbar. Das ist wirklich wahrscheinlich sogar eine größere Bedrohung als dieses Auffluten von Rechtsradikalen auf der einen Seite und Verwirrten und Verunsicherten auf der anderen Seite, die sich da dagegen stellen.
Innerhalb weniger Jahre gab es mehr als 300 Verdachtsfälle von Rechtsextremismus in deutschen Sicherheitsbehörden. Das ist nicht wenig. Und man fragt sich natürlich, warum gerade da. Nach monatelangem Streit hat der deutsche Innenminister Seehofer den Widerstand gegen eine Untersuchung des Rassismus in der Polizei in Form einer Studie aufgegeben. Der Konfliktforscher Wilhelm Heidmeier konnte belegen, dass Rechtsextremismus auch in der Mitte der deutschen Gesellschaft fest verwurzelt ist, was als linke Propaganda wieder abgetan worden ist. Wie groß ist aber nicht nur bei der Polizei, sondern das Problem des Rechtsextremismus in der Gesellschaft an sich?
Tatsache ist, dass in der Polizei wie auch im militärischen Sicherheitsbereich, also Bundeswehr, es Menschen mit einem Autoritätsmuster gibt, von denen man mit Recht sagen darf, die stehen politisch eindeutig rechts. Gefährlich wird das, wenn es ins Organisatorische geht und wenn diese Rechte, die wir hier jetzt nicht einfach nur als rechts oder konservativ natürlich verstehen, sondern die rechts im Sinne von systemfeindlich eingestellt sind, wenn die in sozusagen in machtpolitischen Kategorien anfangen zu denken und in Einflussnahmen zu denken und zum Drohfaktor gegenüber den Demokraten und den Regierenden werden. Gerade in diesen Tagen ein interessantes Buch von Wilhelm Heidmeier auf den Markt gekommen. Das hat diesen interessanten, etwas soziologisch komplizierten Titel, aber der sagt schon, worum es geht. Das heißt, rechte Bedrohungsallianzen und beschäftigt sich auch mit der Unterwanderung in den Sicherheitsapparat hinein. Und es ist interessant, wie sozusagen hier der CSU-Innenminister und aber auch andere, wie die konservative Zeitungen, sind da versuchen, das jetzt zu verharmlosen. Wenn man feststellt, erstens, zweitens, drittens ist passiert bei der Polizei in Hessen oder in Bayern, wo Spuren in den Sicherheitsapparat direkt hineinführen, also Daten, die aus Polizeicomputern erfasst wurden und benutzt wurden dazu, um linken Helfern der Flüchtlinge und der Asylbewerber zu bedrohen. Dann wird gerne gesagt, das sind Einzelfälle. In Wahrheit kann man bereits jetzt den Weg ablesen, wie sozusagen diese Einsickerungskanäle in den Sicherheitsapparat immer lebhafter werden, immer mehr sich verzweigen, wie das allmählich das Muster bekommt einer Bedrohung, über die man, glaube ich, offen sprechen muss.
Der 9. November steht ja vor der Tür, der Tag des Mauerfalls 1989, aber auch der Tag der sogenannten Reichskristallnacht während der Nazizeit. Es wirkt ganz seltsam, als ob ein Kapitel abgeschlossen würde, das damals mit der sogenannten Reichskristallnacht, also dem Pogrom, begonnen hatte und nun offenbar mit dem Mauerfall beendet werden sollte. Wie sehen Sie aber auch das nach wie vor oft angespannte Verhältnis zwischen Ost und West?
Das Überwintern des Rechtsradikalismus, der alten Nazis und der Nachgeborenen, die aus dem Milieu kommen, die hat es ja im Westdeutschland mehr gegeben als im Osten. Es gab sie natürlich im Osten auch, aber im Osten konnte man sich nicht betätigen in dem Sinne. Außerdem galt es eben im Osten so, der Faschismus ist Westdeutschland. Die sind alle dort. Und wir bei uns, wir sind erstens die Sieger im Kampf gegen den Nazismus und wir bauen auch das neue sozialistische Deutschland, also das bessere Deutschland auf. Insofern ist das Problembewusstsein in der Bevölkerung und in der Gesellschaft sehr unterschiedlich entwickelt bis zu dem 9. November. Der Tag oder der Termin ist natürlich ein Zufall. Also das war nicht ausgewählt, aber es hat eine wichtige Bedeutung. Deutschland war nicht in der Lage, den 9. November zu dem gesuchten Staatsfeiertag zu machen. Wäre das Datum gewesen, man hätte sagen können, 17. Juni, der damalige Aufstand in Ostdeutschland. Man konnte es nicht machen, weil es wäre immer der Nationalfeiertag gewesen, der eben auch die Last der Kristallnacht, der Pogromnacht mit sich getragen hätte. Dennoch ist der eigentliche Unterschied, glaube ich, eine Sache des Bildungsgefälles und eine Frage von Dörfern, Städten und Ballungsgebieten, wo ein Krisengefühl schneller aufkommt. Kurz zusammengefasst, komplizierter als das, was auch in Deutschland sehr oft gesagt wird, es ist ein Problem mit dem Osten.
Weiter geht's mit dem Reporter ohne Grenzen Österreich Fragebogen. Wenn Sie einen Beitrag für Instagram zum Thema Meinungsvielfalt veröffentlichen sollten, was würden Sie dann zeigen?
Ich würde wahrscheinlich ein Foto suchen und das hätte sicher mit einer dieser Demonstrationen zu tun, der Querdenker.
Welche Journalistin, welcher Journalist beeindruckt Sie besonders, was den Kampf für Informationsfreiheit betrifft?
Ich glaube, im Moment halte ich die Redaktion der Süddeutschen Zeitung insgesamt für die wichtigste Plattform, da wo es um Vertrauenswiederherstellung und konstruktive kritische Haltung gegenüber den Regierenden angeht.
Die internationale Medienlandschaft ohne Grenzen, die Sie sich in 10 Jahren vorstellen möchten, wie sähe diese aus?
Ich glaube, dass ganz wichtig sein wird, wie sich die digitale Nachrichten und vor allem Kommentarwelt entwickeln wird. Wir haben das ganze Paket mit Fake News einerseits und Gesellschafts- und Politikkritik andererseits. Die Bereitschaft zur Gewalt in der Auseinandersetzung mit den Medien wächst. Und das insofern ein gemeinsames Bewusstsein der Medien ganz wichtig wird für die Zukunft. Also auch der Mut ohne Grenzen.
Das waren die Perspektiven ohne Grenzen. Der Podcast von Reporter ohne Grenzen Österreich. Wir hören uns wieder bei der nächsten Ausgabe. Bis dahin.